So, besser. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Mit diesem Wort aus Johannes 1 möchte ich Sie und dich ganz herzlich zum Gottesdienst begrüßen, den wir feiern wollen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wollen singen zusammen das Lied Gott wurde arm für uns. Letztes Lied legen wir dann ganz zum Schluss. Ich möchte jetzt mit uns beten und bitte, dass wir dazu aufstehen. Jesus, du hast verheißen, dass du mitten unter uns bist. Dein Wort ist Fleisch geworden und wohnte unter uns. Und du hast Gemeinschaft mit uns gesucht und vielfach auch gefunden. Und wir sehen uns auch nach dieser Gemeinschaft. Gerade jetzt, so zwischen den Feiertagen, wo so Ruhe einkehrt, wünschen wir uns, dass du bei uns bist. Wünschen wir uns auch Gemeinschaft miteinander. Manch einer ist einsam und auch da bitte ich, dass du uns das aufs Herz legst, dass wir das erkennen und einladen hin und her. Und all das, was es noch so umgetrieben hat, dass viele Geschenke auspacken und die Hektik vor Weihnachten und vielleicht Besuch und viel Kommunikation. Das wollen wir jetzt auch mal hinter uns lassen und auf dich schauen. Auf dich schauen und dich einladen in unser Herz und auf dich hören, was du uns zu sagen hast, was du unter Gemeinschaft verstehst, wie du die Gemeinschaft vorstellst. Wir wollen uns ja auch mit dem Jahr auch vielleicht beschäftigen in diesen Tagen, wie das so gelaufen ist und uns ausrichten auf das neue Jahr, für die vielen Herausforderungen. Vielen Dank für diese Stunde jetzt. Vielen Dank, dass du mitten unter uns bist und diese Stunde segnest. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ich weiß nicht, wie es euch und Ihnen geht, wenn man so nach Weihnachten ist ja dann oft das Geschenkpapier zusammengerafft und man hat so sich mit den Geschenken ein bisschen beschäftigt und vielleicht nochmal Briefe gelesen und vielleicht auch das berühmte Nachweihnachtsresteessen schon mal angefangen. Und ja, man auf der einen Seite froh, ja, vielleicht auch, dass es vorbei ist, dass man es irgendwie hier geschafft hat wieder mal. Aber dann vielleicht ist beim anderen auch so eine Leere entstanden, wo man sagt, jo, was kommt denn jetzt? Jetzt hat noch Rambazamba Silvester. Ja, für manche ist auch das vielleicht viel zu früh schon vorbei. Man hätte gerne noch in dieser Festlichkeit noch weiter verharrt und das noch mehr genossen. Wir haben uns früher oft noch vor den Weihnachtsbaum gesetzt, auch nach Weihnachten noch und dann nochmal angemacht. Und das noch ein bisschen nachgenossen und nachvollzogen. Und beim einen oder anderen, also bei uns ging das so, man entdeckt dann plötzlich auch die Krippe wieder unter dem Weihnachtsbaum. Die ist manchmal schon recht klein geworden, manche haben auch ganz große Figuren, ist unterschiedlich. Also bei uns ist auch das beim Aufräumen erst so die Krippe wieder aufgegangen. Da sagt man, ach, die ist ja auch noch da. Ja, und Jesus ist ja auch noch da. Und das ist uns manchmal so gegangen, auch in früheren Jahren, auch mit den Kindern, wo die noch bei uns waren, dass man oft durch die Betriebsamkeit auch die Krippe einfach übersehen hat. Die Krippe, die ja uns daran erinnern will, dass Jesus eben, ja, arm für uns, wo wir es gesungen haben, in diese Welt gekommen ist, um uns zu beschenken, um bei uns zu sein, uns zu erlösen auch. Ganz wichtig. Und wir wollen heute in der Predigt einfach dem nachgehen, wie, ja, was Jesus eigentlich mit unter Gemeinschaft versteht, gerade in Bezug auf Weihnachten. Ich habe ein paar Infos mitgebracht. Ich habe schon gesehen, das Kaffeeteam hat aufgebaut. Das war ein großes Wunder, weil im Dienstplan des Kaffeeteams war, stand da nicht keiner drin. Also da habe ich mich sehr gefreut, dass doch für uns nach dem Gottesdienst Kaffee und Tee ist und wir laden ganz herzlich ein. Und auch die, ja, wenn wir Besucher haben, die das erste Mal hier bei uns in der Gemeinde sind, wollen wir auch ganz herzlich einladen, auch eben auf Kaffee und Tee. Wir haben da auch so besonders bunte, große Tassen stehen. Also wer Lust hat auf ein Gespräch und sich vielleicht nicht traut, kann gerne so eine Tasse in die Hand nehmen und signalisiert damit, ich will gerne mal angesprochen werden. Wir sind alle so schüchtern und dann ist das uns auch eine Hilfe zu sehen, wer möchte ein Gespräch vielleicht. Ja, ich habe schon anklingen lassen auf dem Rückblatt, da ist hier ein paar Termine. Am Donnerstag ist dann die Jahresschlussandacht zu Silvester und im neuen Jahr geht es gleich weiter, dann die Atempause für unsere Damen und am Samstag, den 9. Männerfrühstück. Wir haben noch kein Thema dahinter geschrieben, weil der Referent, den wir eingeladen haben, der auch zugesagt hat, hat noch kein Thema genannt. Es wird aber auf jeden Fall irgendwas Spannendes sein, was uns Männer interessiert. Samstag um 9 Uhr, Samstag am 9. um 10 Uhr unten im Café Q Männerfrühstück. Wir wollen da auch schon auf die anstehende Freizeit, Männerwanderfreizeit im April schon eingehen und würde mich freuen, wenn da viele kommen. Und ich möchte noch hervorheben, vom 10. bis 17. Januar die Allianz Gebetswoche, die wieder in verschiedenen Gemeindezentren stattfindet, die ganze Woche über. Auch da lade ich ganz herzlich zu ein. Wer vielleicht auch über die Weihnachtstage so in die Medien geguckt hat, da ist auch viel Erschreckendes, aber auch vor unserer Tür ist vieles, was uns umtreibt, auch hier in der Stadt. Und wir wollen es einfach in einem Fürbittegebet vielleicht vor Gott bringen, das gemeinsam tun. Wer mag, kann das auch so in Kleingruppen machen oder eben auch für sich. Und ich werde dann nach ein paar Minuten abschließen. Also wer mag, kann das so in diesem Bienenkorbformat machen, wem das nicht geheuer ist. Ja, macht das so im Stillen. Und ich schließe das nach ein paar Minuten ab. Wollen wir zusammen beten? Jesus, wenn wir in die Medien schauen, dann macht uns das Angst. Und wir wollen dich einfach bitten, dass du dich über diese Welt erbarmst. Mit all dem Elend, was aus Klima und Krieg und Hungersnot so erwächst und die Flüchtlingsbewegungen überall auf der Welt. Und wir blicken sorgenvoll auf den Fernseher und in die Zeitungen. Wollen wir nicht vergessen, dass du Erbarmen schenken kannst. Und deswegen wollen wir das auch dir nennen. Das vor dir ausbreiten, was uns so bewegt. Das Elend in den Kriegsgebieten, aber eben auch die Not in den Flüchtlingsunterkünften hier. Auch die Sorge um die vielen Anfeindungen, um die Brandanschläge auf die Flüchtlingsunterkünfte, die ich ganz furchtbar finde. Auch da bitte ich dich, Herr, erbarm du dich und schenk du Frieden. Und auch da, wo Christen verfolgt werden, bitte ich, dass du dich erbarmst, dass du Mut machst, dass du neu aufrichtest, dass du neue Zuversicht schenkst und auch die Gemeinden, die unter Druck stehen, auch ganz besonders segnest. Auch all die Kranken hier bei uns in der Gemeinde, im Freundeskreis, auch hier in der Stadt, die jetzt vielleicht einsam sind in den Altenheimen, auch da bitte ich du dich, dass du mit bei ihnen bist und Nähe schenkst, Gemeinschaft schenkst, aber auch Gemeinschaft vielleicht auch stiftest, vielleicht auch durch uns. Amen. Wir singen das zweite Lied, gut, dass wir einander haben, und sammeln dabei die Kollekte ein für die Belange unserer Gemeinde.
Thank you. Ich möchte heute mit uns nachdenken über Gemeinschaft, über gute Gemeinschaft. Als ich selbst 20 Jahre alt war, konnte ich mir nichts weniger vorstellen, als dass ich selber einmal Vater werden würde. Ich wollte Musik studieren, endlich das tun, was mir Spaß macht. Ich war froh, aus der Enge, die ich zu Hause empfunden hatte, rausgekommen zu sein. Und ich erlebte, wie Einzelne aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, die ungeplant Eltern wurden, wie sie herausgerissen wurden aus ihrem schönen Leben in Freiheit, wie sie auf einmal eingespannt waren in eine Fülle verschiedener Verantwortung. Und ich sagte mir, nee, das ist nichts für mich. Und auch später, als ich Jesus kennengelernt hatte, zum Glauben an ihn gekommen war und viel mit Christen in meinem Alter zu tun hatte, die den Schritt in Ehe und Familie wagten und bei denen sich das dann auch gar nicht so schlimm anfühlte, trotzdem blieben auch dann meine Bedenken. Ich empfand, wenn du Vater wirst, dann ist Schluss mit lustig. Dann lernte ich meine Frau Annika kennen, wir heirateten und als ich im reiferen Alter von 39 Jahren endlich Vater wurde, da war ich total überrascht. Überrascht davon, dass meine Kinder mich nicht aussaugten, wie ich vorher immer angenommen hatte, mir die Kraft nahmen, das zu tun, was ich eigentlich tun wollte, sondern die bereicherten mein Leben unglaublich. Ich meine, es gab schon harte Zeiten nach der Geburt, wenig Schlaf, wenig Zeit für uns als Paar. Aber die Gemeinschaft, die wir als Familie hatten, die war klasse. Das war eine ganz große Bereicherung. Und auch die Gemeinschaft, die wir dann später hatten, als die Kinder größer wurden, die war klasse. Also ich erinnere mich daran so, als unsere Jungs sich so anfingen dann zu bewegen, zu reden, wie ich dann anfing, ihre Welt oder die Welt auch mit ihren Augen, mit Kinderaugen noch einmal ganz neu zu sehen. Und jetzt, wo unsere Söhne größer sind, da bin ich sportlich herausgefordert. Ich habe das Gefühl, ich bin fitter, als ich es mit 30 war. Einfach sagen wir mal so von der Kondition her. Weil ich mit ihnen unterwegs bin. Wenn ich auf solche Erfahrungen zurückschaue, bin ich einerseits total dankbar. Andererseits frage ich mich, warum hast du das nicht eher kapiert? Warum hast du das nicht eher erlebt? Und ich frage mich auch, warum klappt das denn bei anderen nicht? Das ist ja leider keine Seltenheit, dass Paare durch Kinder und durch das, dass sie Familie werden, dass Babys, das Baby kommt, in riesige Beziehungskrisen schlittern in den Jahren nach der Geburt. Und dass das für Paare leider auch dann Anlass ist zu Trennung, zu Scheidung. Und ich frage mich, warum, an diesem Beispiel mal, warum ist es oft so schwierig, gute Gemeinschaft zu finden? Die Soziologen sind sich einig, der Mensch ist ein soziales Wesen. Er kann nur in Gemeinschaft mit anderen Menschen leben und überleben. Wir sind also auf Beziehungen, auf Gemeinschaft angelegt und fehlt uns das, fühlen wir uns einsam. Die Psychologen unterscheiden dazwischen unterschiedlichen Formen, zwei Formen von Einsamkeit. Die emotionale Einsamkeit, das ist, wenn uns ein vertrauter Mensch fehlt, ein Partner, mit dem wir uns eng verbunden fühlen. Soziale Einsamkeit ist, dass es grundsätzlich fehlt an Kontakten, an Freunden, an Unterstützung durch Nachbarn und Kollegen und so weiter. Einsamkeit tut weh. Hirnforschung hat herausgefunden, wenn wir von anderen abgewiesen werden, wenn wir uns einsam fühlen, dann reagiert in unserem Gehirn dieselbe Region der Großhirnrinde wie bei körperlichem Schmerz. Also, wir brauchen Gemeinschaft, wir sehnen uns, wir haben eine tiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft, zum Beispiel nach guten Freunden, guten Kollegen, guten Nachbarn, Sehnsucht nach einer guten Partnerschaft, nach einer guten Familie, eine Sehnsucht nach einem guten Team, sei es beim Fußball, sei es, wenn man musiziert miteinander, wo auch immer. Aber oft gelingt Gemeinschaft nicht. Manchmal, habe ich schon gesagt, fehlt das einfach, fehlen die Menschen. Dann fühlen wir uns einsam und sagen, das ist doof, ich bin alleine. Manchmal leiden wir aber auch an Gemeinschaft, weil sie alles andere als gut ist. Da fühlen wir uns in dem Zusammensein mit anderen Menschen unverstanden, schlecht behandelt oder nicht wertgeschätzt und sagen, Mensch, die sind doof, die können mir gestohlen bleiben. Wäre besser, ich wäre alleine. Und dass gute Gemeinschaft so schwer zu haben ist, zu kriegen ist, hat auch mit den gesellschaftlichen Veränderungen zu tun. Ich erwähne das nur mal am Rande, die wir heute haben. Familie wird ja oft als Patchwork-Familie erlebt. Und dann kommen Bezugspersonen und gehen. Das ist nicht einfach für gute Gemeinschaft. Und im Beruf ist Mobilität gefordert. Häufiger Stellen- und Berufswechsel ist angesagt, ist auch nicht ideal, um stabile Beziehungen und Gemeinschaft zu haben mit Freunden. Und in der Nachbarschaft ist gerade auch in den Städten, auf dem Dorf ist es anders, aber in den Städten ein Kommen und Gehen. Und irgendwann sagst du dir, jo, jetzt habe ich so viele Kommen und Gehen gesehen, jetzt ist mir eigentlich auch wurscht, wer jetzt gerade da wohnt, und zieht Anonymität ein. Und auch so mal zum Beispiel die Kirche, die früher ja eine Institution war in Sachen von Gemeinschaft und Beziehung, ist heute eine Option unter vielen. Also unsere Gesellschaft ist aufgesplittet in ganz viele unterschiedliche Gruppen und Szenen. Jeder geht seinen eigenen persönlichen Weg und Toleranz ist der entscheidende Stabilitätsfaktor, eine geradezu beschworene Tugend. Das macht es schwierig mit Gemeinschaft. Und unsere Gemeinde ist da nicht verschont von, auch in unserer Gemeinde klappt das nicht immer so, wie jeder sich das wünscht mit der guten Gemeinschaft. Was sagt uns Gottes Wort zum Thema Gemeinschaft? Welche Antwort finden wir in der Bibel auf die Frage, wo und wie finde ich gute Gemeinschaft? Und die spannende Entdeckung ist, gute Gemeinschaft hat was mit Weihnachten zu tun. Ich lese uns mal den Predigttext. Im 1. Johannes 1, der 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Was von allem Anfang an da war, was wir gehört haben, was wir mit eigenen Augen gesehen haben, was wir angeschaut und betastet haben mit unseren Händen, nämlich das Wort, das Leben bringt, davon reden wir. Denn das Leben ist offenbar geworden und wir haben es gesehen. Wir sind Zeugen dafür und verkünden euch das unvergängliche Leben, das beim Vater war und sich uns offenbart hat. Was wir so gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch, damit ihr in Gemeinschaft mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns miteinander verbindet, ist zugleich die Gemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Das erfüllt uns mit großer Freude. Und wir schreiben euch diesen Brief, damit unsere Freude vollkommen wird. Dieser Vers 3 im Predigttext ist für mich so der Schlüsselvers dieses Textes. Was wir so gesehen und gehört haben, verkünden wir euch, damit ihr in Gemeinschaft mit uns verbunden seid. Lasst uns einen Moment darüber nachdenken, was ist das eigentlich für eine Gemeinschaft, von der hier die Rede ist. Im Neuen Testament, im griechischen Grundtext, heißt das Wort für Gemeinschaft Koinonia. Und das meint etwas ganz Bestimmtes, nämlich ich habe Anteil und ich gebe Anteil. Also etwas, was eigentlich mir gehört, nur mir, zum Beispiel meine Zeit, die mache ich jetzt anderen zugänglich und verfügbar. Oder auch meine Kraft. Also, wenn ich helfe, Tische zu stellen oder wenn mir eben Joscha geholfen hat, dieses Ding hochzustellen, ist auch eine Form von Gemeinschaft. Ich stelle mein Know-how zur Verfügung oder meine Lebensfreude. Der Apostel Paulus kann Gemeinschaft als Gemeinschaft auch bezeichnen, dass man eine Spendensammlung zusammenlegt. Ja? Man hat Geld, tut dieses Geld zusammen für einen Zweck, das ist auch Gemeinschaft. Anteil geben. Aber Gemeinschaft ist auch Anteil nehmen. Ich empfange etwas, was eigentlich dem anderen gehört. Da nimmt sich jemand Zeit und sagt, du, ich helfe dir. Ich höre dir zu. Auch das ist Gemeinschaft. Oder jemand sagt, du brauchst Geld, ich gebe dir etwas. Und Anteil geben und nehmen natürlich ganz umfassend in den unterschiedlichen Lebensbereichen. So verstanden ist also Gemeinschaft etwas Wechselseitiges. Nicht nur, dass der eine immer gibt, nicht nur, dass der eine immer nimmt. Und deswegen, weil Geben und Nehmen, Anteil Geben und Nehmen zusammengehört, ist Gemeinschaft auch immer Verpflichtung. Also, wer nimmt, der muss auch selber geben. Wer nur nimmt und wer nur gibt, der erlebt keine Gemeinschaft. Durch solch ein Anteil Nehmen und Anteil Geben kommt man sich näher. Da entsteht eine tiefe Verbundenheit. Ein Vertrauen. Also, bei Gemeinschaft geht es darum, dass wir uns öffnen, dass wir uns mit dem, was wir haben und sind, für den anderen zugänglich machen. Das ist aber gar nicht so einfach, oder? Also, wenn ich anderen Anteil gebe von mir, mache ich mich ja auch verletzlich. Der andere kann ja sagen, das ist jetzt aber doof, was du da machst. Oder wie du bist. Kann ja sagen, das reicht mir gar nicht, ich will mehr. Oder kann sagen, das ist schlecht. Oder kann es ignorieren. Ich kann abgewiesen werden. Also Gemeinschaft ist auch gefährlich. Ist das Risiko, enttäuscht zu werden und verletzt zu werden. Und dann ziehen wir uns zurück, verschließen uns und das ist das Gegenteil von Gemeinschaft. Also auf jeden Fall ist Gemeinschaft mehr, als dass ich sage, jo, ich habe gute Freunde, die finden mich toll und jetzt habe ich Gemeinschaft. Gemeinschaft ist, jeder gibt etwas, jeder nimmt etwas und jeder bestimmt die Temperatur der Gemeinschaft, dass wir uns wohlfühlen oder nicht. Das ist das biblische Konzept von Gemeinschaft, von Koinonia. Aber wenn wir jetzt wieder in den Predigtext schauen, fehlt da bei dem, was ich jetzt bisher gesagt habe, noch etwas ganz Wichtiges. Gemeinschaft ist mehr als dieses Anteil nehmen und geben zwischen Menschen. In Vers 3b heißt es, die Gemeinschaft, die uns miteinander verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Das meint, dass unsere Gemeinschaft immer auch eine geistliche Dimension hat, eine spirituelle Dimension, wenn man das so sagen möchte. Und ich zeichne das mal auf. Also wir haben hier zwei Menschen, die können miteinander in Beziehung treten und Gemeinschaft haben. Und das, was wir jetzt im Johannesbrief lesen, ist, dass zu dieser Gemeinschaft aber auch Gott dazugehört. Und das ist eine Art Beziehungsdreieck. Die Dinge gehören zusammen. Wenn ich mich von Gott geliebt weiß, dann hat das Auswirkungen auf die Beziehung, die ich zu anderen Menschen habe. Wenn ich mich in Gott geborgen fühle, dann kann ich auch leicht anderen Geborgenheit geben. Wenn ich mich aber von Gott genervt fühle, beobachtet, kontrolliert fühle, oder wenn mir Gott einfach gleichgültig ist, dann werden mir auch schnell andere Menschen gleichgültig. Oder ich fühle mich von anderen Menschen auch schnell kontrolliert. Und umgekehrt, was sich auf dieser Ebene abspielt, hat auch Auswirkungen auf die Beziehung, die ich zu Gott habe. Wenn ich einen anderen Menschen beschimpfe, weil ich ihn ablehne, weil ich ihn hasse vielleicht sogar, dann kann ich nicht sagen, und ich liebe Gott. Und mit mir und Jesus ist alles in Butter. Das läuft gut. Und umgekehrt, wenn ich einen anderen Menschen wertschätze, wenn ich ihn unterstütze, wenn ich ihm helfe. Das hat auch Auswirkungen auf meine Gottesbeziehung. Ich spüre, das tut auch meiner Gottesbeziehung gut, weil es dem entspricht, was Gott, was in der Gemeinschaft mit Gott bei mir, was da dran ist, was wichtig ist. Und damit komme ich jetzt zu meinem wichtigen dritten Predigtpunkt. Weihnachten ist der Ausgangspunkt und eine Chance für gute Gemeinschaft. Aber nicht so, dass man sagen kann, ja, Weihnachten haben wir alle Zeit, da sitzen wir zusammen, das ist das Fest der Liebe, da wird alles gut, endlich mal Gemeinschaft. Sondern Weihnachten kann eine Chance sein für gute Gemeinschaft. Und zwar, wenn wir jetzt nochmal in den Predigttext schauen, der Anfang des Predigttextes hat große Ähnlichkeit mit dem Anfang des Johannesevangeliums, was von allem Anfang an da war, was wir gehört haben, nämlich das Wort, das Leben bringt. So ähnlich klingt das auch im Johannesevangelium. Da heißt es, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott, in allem war es gleich. Und dann der Vers, den Stefan von Dewitz eben in der Anmoderation gelesen hat, er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut, lebte unter uns, wir sahen seine Macht und Herrlichkeit. Da geht es darum, was wir hier vorne abgebildet sehen, auf dieser wunderschönen, in dieser wunderschönen Dekoration. Gott entschied sich, den Weg zu gehen, ein Mensch zu werden, als Baby in einem Stall geboren zu werden. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Und darum geht es auch am Anfang in dem Predigttext. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der von allem Anfang an da wurde, ist Mensch geworden, zu uns gekommen. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Und die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte von Gemeinschaft. Gott hat sich dir und mir zugänglich gemacht. Damals die Menschen konnten Jesus schon als Baby betasten, anschauen, hören, sehen. Und das ging so weiter in seinem Leben. Gott hat sich offenbart. Er hat Anteil gegeben an sich. Er hat nicht gesagt, ich bleibe im Himmel, schau mir das an, was da unten läuft und ab und zu sondere ich mal einen klugen Gedanken ab, den gebe ich denen da unten, damit sie Bescheid wissen, wie es läuft. Sondern Gott hat gesagt, ich will Gemeinschaft haben mit meinen Geschöpfen, mit meinen Menschen. Ich gebe Anteil an mir. Ich lebe unter ihnen. Ich zeige ihnen, wie ich bin. Gott hat Anteil an sich gegeben durch Jesus, und Jesus ist auferstanden, er lebt heute, er ist heute noch unter uns durch seinen Geist, und so gibt seit Weihnachten Gott Anteil an sich durch Jesus auch bis heute. Auf der anderen Seite hat Jesus auch Anteil genommen an den Menschen damals, an dem Leben der Menschen damals und heute. Er hat Anteil genommen auch an all dem, was unser Leben belastet und kaputt macht. Und wenn wir an das Böse in unserem Leben denken, an das Dunkle, an die negativen Gefühle, an die Ängste, die wir haben, auch das hat Jesus genommen, Anteil daran genommen. Er hat es getragen. Er ist damit ans Kreuz gegangen und gestorben für uns. Und sehen wir, so hat Jesus Gemeinschaft mit uns gehabt. Und durch Jesus hat Gott Gemeinschaft mit uns gehabt. Gott hat uns seine Liebe gezeigt zu Weihnachten. Und diese Liebe ist der Ausgangspunkt für unsere Liebe, für die Gemeinschaft, die wir leben. Unsere Liebe ist ein Echo, eine Resonanz auf diese Liebe, die zu Weihnachten in die Welt gekommen ist. Nun ist es ja aber leider so, dass das nicht zwangsläufig geschieht. Christlicher Glaube ist keine Garantie für gute Gemeinschaft. Zu oft scheitern wir in Sachen Beziehungen auch in unseren Gemeinden. Und so ist das auch in der Gemeinde gewesen oder in den Gemeinden gewesen, an die der Apostel Johannes in seinem ersten Johannesbrief schrieb. Wenn man diesen Brief aufmerksam liest, dann entdeckt man, was da alles schief war. Es mangelte in der Gemeinde an Liebe. Es gab Gleichgültigkeit gegenüber Mitchristen, die in großer Not waren. Es gab Leute, die sagten, wir kennen Gott, und sie hielten doch Gottes Gebote überhaupt nicht. Da denke ich an die 10 Gebote. Du sollst nicht stehlen, lügen, Ehe brechen, habgierig sein und so weiter. Hielten sie nicht. Aber sie sagten, wir sind Christen. Es gab Leute, die hassten sogar ihre Mitchristen und lehnten sie zutiefst ab. All das kann man nachlesen im 1. Johannesbrief. Wie konnte das sein? Ja, Apostel Paulus hat diese Missstände nicht korrigiert, indem er gesagt hat, jetzt mal richtig, so geht das, gute Gemeinschaft, erstens, zweitens, drittens, sondern der Apostel Paulus hat diese Missstände korrigiert, indem er nochmal ganz grundsätzlich von Jesus gelehrt hat. Und da wird deutlich, dass die Ursachen für Probleme mit Gemeinschaft in der Gottesbeziehung liegen, in der Christusbeziehung, in der Art und Weise, wie wir Gemeinschaft mit Jesus erleben, wie wir Jesus verstehen. Im Johannesbrief zeichnen sich an dieser Stelle, auf dieser Ebene, zwei große Fehlentwicklungen ab. Da gab es in der Gemeinde auf der einen Seite Judenchristen, die bekannten sich zwar zu Jesus, zur Gemeinde stellten sie sich, aber gleichzeitig wussten sie sich noch mit dem Judentum sehr verbunden. Und deswegen hatten sie Schwierigkeiten damit, dass Jesus der Sohn Gottes sein sollte, der Messias. Ein Vorbild, gar keine Frage, das war Jesus für sie, aber der Sohn Gottes, der von Gott versprochene Retter, da sagten sie, nee, das kann nicht sein. Auf der anderen Seite gab es in den Gemeinden, an die Johannes schrieb, Christen, die einen hellenistischen, also griechischen Hintergrund hatten. Die brachten auch ihr eigenes Weltbild, ihre Gottesvorstellung mit in die Gemeinde und ohne groß auf Details eingehen zu können. Deswegen fiel es ihnen schwer zu glauben, dass Jesus wirklich ganz Mensch geworden sein sollte. Also zwei Unterschiede. Ne? Die einen sagen, kann er nicht ganz Gott sein, die anderen sagen, kann er nicht ganz Mensch sein. Nun sollte man meinen, dass solche Unterschiede in der Lehre rein theoretischer Natur seien. Aber das ist nicht so. Je nachdem, was ich für eine Vorstellung von Jesus und von Gott habe, ist auch die Gemeinschaft, die ich mit ihm habe. Was hat das heute mit uns zu tun? Wir haben ja jetzt keine Judenchristen oder griechischen Hintergrund und trotzdem gibt es ganz ähnliche Pole auch unter uns Christen heute. Da sind auf der einen Seite solche in der Gemeinde als Christen, die sagen, Jesus ist vor allem Vorbild für mich. Ein konsequenter Lebensstil ist mir sehr wichtig. Die Gemeinde ist mir sehr wichtig, aber manchmal scheint mir die Gemeinde wichtiger als Jesus zu sein. Und dass Jesus wirklich Gottes Sohn war und ist und dass er in seiner einzigartigen Autorität meine Schuldfrage am Kreuz gelöst hat, dass er jetzt zur Rechten Gottes sitzt, dass er alles unter seinen Füßen hat und dass ich von ganzem Herzen Gott als meinen Herrn und Retter anbete, das fällt schwer. Das ist diese eine Position. Das sei ja Jesus als Vorbild gut, aber so wirklich als Gott, ich weiß es nicht. Und auf der anderen Seite gibt es diese Position, diese Haltung in der Tendenz, dass Jesus etwas Abgehobenes ist. Jesus ist für mich der Herr, ja, der in aller Herrlichkeit regiert, der mich durch seinen Geist leitet, der über dem ganzen Elend der Welt und des Alltags ist. Ich habe hohe geistliche Ziele. Gebet, das Singen von Lobpreisliedern ist mir sehr wichtig. Ich besuche gerne Konferenzen und Tagungen, aber irgendwo lebe ich, schwebe ich mit diesem Glauben in einer Parallelwelt. Die Auswirkung solcher Haltungen auf Gemeinschaft, wenn Jesus vor allem nur Vorbild ist, dann fehlt mir die Kraft des Glaubens, die Liebe Gottes fehlt mir. Ich habe nicht verstanden, dass Jesus ganz Gott ist, der da in der Krippe lag. Und wenn ich so ein abgehobenes Jesusverständnis habe, dann klappt es mit der praktischen Umsetzung meines Glaubens nicht. Der Glaube wirkt sich nicht auf meinen Stress mit den Arbeitskollegen, auf die Konflikte mit meinem Partner oder meinen Kindern aus. Und was uns der Apostel Johannes in seinem Brief zeigt, ist, wenn wir diesen Jesus, der ganz Mensch und ganz Gott war, der sich uns gezeigt hat, als er zu Weihnachten in die Welt kam und dann auf der Erde lebte. Wenn wir diesen Jesus, der uns Anteil an seinem Leben gibt und der Anteil an unserem Leben nimmt, wenn wir den in allen unseren Lebensbereichen und Bezügen mit hineinnehmen, wenn wir den mitnehmen, dort, wo wir anderen Menschen begegnen, wenn wir von diesem Jesus reden, Zeugen dafür sind, das erlebt, das weitergeben an andere, so steht es im Predigttext, dann entsteht gute Gemeinschaft. Gute Gemeinschaft, von der in der Bibel die Rede ist, da kommt Jesus zur Sprache. Da wird er nicht nur gelebt, ist ja nicht nur eine verschwiegene Grundlage. Gute Gemeinschaft, von der der Apostel Johannes hier spricht, ist immer auch Glaubensgemeinschaft. Eine Gemeinschaft, in der der Glaube an Jesus zur Sprache kommt. Da kann jeder auf einem unterschiedlichen Weg sein. Und so kann ich auch Glaubensgemeinschaft mit meinen säkularen Arbeitskollegen erleben, wenn da auch Jesus ein Stück zur Sprache kommt. Ganz zum Schluss drei Stichworte, und ich finde, die sind wie ein Dreiklang, ein göttlicher Dreiklang. Leben, Gemeinschaft und Freude. Christus, Jesus, das ewige Leben, ist in diese Welt gekommen. Und dieses Leben Gottes führt zu Gemeinschaft. Gemeinschaft ist Lebensqualität pur. Gemeinschaft mit Gott und miteinander unter uns Menschen. Und diese Gemeinschaft, diese Lebensqualität, das ist Freude. Gute Gemeinschaft, das ist das Schönste, was es gibt. Und da schlägt mein Herz höher und deins, denke ich, genauso. Das ist das, wonach wir uns sehnen. Und wenn wir das ein Stück erleben, dann sagen wir, super, großartig, Freude. So wünsche ich uns, dass aus Weihnachten, dass das unsere Chance ist, die wir ergreifen, Gemeinschaft zu gestalten und zu leben. In diesem Sinne gute Gemeinschaft, wie der Apostel Johannes das sagt. Amen.
Seht, in dieser Krippe liegt die Liebe für die Welt. Seht, in diesem Stall kam Gottes Sohn zur Welt. Seht, in diesem Licht kann jeder kommen aus der Nacht. Gemeinsam staunen wir und erkennen Gottes Macht. Ich denke, das Tolle an Weihnachten, was mich so bewegt, ist, Gott begibt sich auf die Ebene, in der wir ihn wahrnehmen können. Begibt sich auf eine Ebene, zu der er sich eigentlich gar nicht herablassen müsste. Er wurde Mensch, verletzlich wie wir. Und das macht Gemeinschaft möglich. Damit schafft er die Brücke, um wirklich uns mit Gott zu versöhnen. Und ich möchte gerne bitten, dass wir dazu aufstehen, zu der Anbetungszeit, und einfach nochmal diesen Weihnachtsgedanken in der Anbetung noch fortschreiben.
Zusammen her, jeder führt den Gesicht uns bläst. Bis vom Himmel Licht erstrahlt uns allen erzählt. Jesus, unser Retter, du kamst als Kind in diese Welt. Jesus, unsere Hoffnung, der Stern erhält ihn auf der Welt. Jesus, du bist König über alle Macht der Welt. Jesus, du bist Sieger, du bist der Heiler dieser Welt. Menschen gehen weiter mit Reichtum, Macht und Geld. Sie sehen nach den Sternen und greifen nach der Welt. Ihr Herz ist voller Sehnsucht nach allem Glanz der Welt. Bis sie vor dem Stahle stehen, dem Licht dieser Welt. Jesus, du bist Retter, du kannst als Kind in diese Welt. Jesus, unsere Hoffnung, dein Stern erhält sie nach der Welt. Jesus, du bist König über alle Macht der Welt. Jesus, du bist Sieger, du bist der Heiler dieser Welt.
Der Himmel ist hell erleuchtet, umrandet von seinem Licht. Dringt in mein Dunkel die Stimme, fürchte dich nicht. Gott wird bei uns. Bei uns. Was für ein Mensch, dem Wind und Wellen gehorchen. Was für ein Mensch, der auf dem Wasser geht. Was für ein Mensch, der Wasser in Wein verwandelt, Brot und Fisch vermehrt. Was für ein Mensch, der die Gefangenen frei macht. Was für ein Mensch, der selbst den Tod bezwingt. Was für ein Mensch, der allen Armen und Schwachen frohe Botschaft bringt.
bist mit uns. Jesus, du bist der, der uns begegnet ist. Herr, Weihnachten ist nicht nur Vergangenheit, sondern Weihnachten ist Gegenwart. Du bist da. Wir beten dich an, Herr, du machst Gemeinschaft möglich. Gemeinschaft mit Gott, aber auch Gemeinschaft untereinander. Dafür preise ich dich.
Ja, wir bieten jetzt hier die Gemeinschaft an. Einmal hinterm Weihnachtsbaum sind die Bänke. Wer persönliche Gemeinschaft sucht, ein Vier-Augen-Gespräch, um das Gehörte vielleicht zu vertiefen oder einfach jemanden zum Zuhören zu haben, zum Beten, es hat sie eingeladen. Da werden auch gleich Mitarbeiter sein, die gerne zur Verfügung stehen. Ansonsten laden wir gerne ein zum Verweilen bei Kaffee und Tee draußen. Ich habe gehört, das Kaffeeteam hat geliefert. Das Café 7 unten, das bleibt zu, also bleiben wir hier oben zusammen. Und ich hoffe und freue mich auf gute Gespräche. Ja, und jetzt wollen wir uns den Segen Gottes stellen. Und ich möchte Rolf bitten. Und wir, dann singen wir das letzte Lied, die letzte Strophe des ersten Liedes und bleiben dazu stehen.
Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Fragen, als unsere Einsamkeit, als unsere Sehnsucht nach Gemeinschaft. Dieser Friede Gottes leite uns, bewahre uns durch Jesus Christus und in der Verbindung mit ihm. Amen.